Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen hier live auf der Leipziger Buchmesse. Nach 3 Jahren Corona-bedingter Pause ist ganz schön was los heute hier. Es drängeln sich Verleger, Lektoren, Agentinnen, Buchhändler, Leserinnen durch die Hallen und natürlich Autorinnen und Autoren. Bei uns wird gleich Felix Stephan sein mit seinem Debütroman Die frühen Jahre hier auf der Bühne. Dann Österreich ist ja Gastland bei dieser Buchmesse. Da freuen wir uns auf Michael Stavaric, der gleich ein Lyrikband und einen Roman mitbringt. Und jetzt schon bei mir hier ist Julia Schoch, die seit Wochen mit ihrem Roman Die Liebe des Jahrhunderts auf der Bestsellerliste steht. Frau Schoch, wie ist das für Sie nach 3 Jahren mal wieder Buchmesse in Leipzig? Schön?
Ja, schön. Eigentlich ist mir gar nicht so nach einer Pause. Ich finde, alles ist so, wie ich es gewöhnt war vor 3 Jahren. Und die Leute sind hungrig, habe ich das Gefühl, die sind aufgeschlossen. Aber so war Leipzig eigentlich immer. Man sitzt im Taxi und der Taxifahrer hat vorne ein Band Foucault zu liegen oder hört Deutschlandradio. Toll.
Also ein echtes Lesefest und ich freue mich, dass wir gleich über Ihren Roman sprechen. Das Liebespaar des Jahrhunderts, was für ein toller Titel, den Julia Schoch da für ihren neuen Roman gefunden hat. Seit Wochen steht das Buch auf der Bestsellerliste. Es ist der 2. Teil einer Trilogie, an der Julia Schoch unter dem Titel Biografie einer Frau arbeitet. Und ich freue mich, dass Sie jetzt hier sind. Nochmal herzlich willkommen, Julia Schoch.
Hallo.
Dieser Anfang Ihres Buches, das ist ja eigentlich ein Ende. Ich verlasse dich, denkt die Erzählerin. Das ist ja eigentlich der Punkt, wo viele Liebesromane aufhören. War das auch so ein bisschen die Idee dabei, da mal hinzugucken, wo es normalerweise zu Ende ist?
Genau, es war nicht nur die Idee, es hat sich sozusagen aufgedrängt. In dem Buch kommt ja auch die Erzählerin zu dem Schluss, dass man den Liebesroman eigentlich nicht aus der Liebe selbst herausschreiben kann. Also da, wo das Glück nur ausschließlich existiert, die breite Ebene des Glücks, da ist eigentlich das Schreiben gar nicht zu Hause. Da kann das Schreiben oder das Erzählen gar nicht anfangen. Also es braucht auch die kleine Katastrophe sozusagen im Leben oder in dieser Liebe, damit überhaupt das Erzählen in Gang kommt. Und der Gedanke, den anderen verlassen zu wollen, ist eigentlich der Moment, wo man anfängt, wo die Ich-Erzählerin anfängt, sich zu erinnern. Und dann geht eigentlich das Buch erst los. Während davor im reinen Glückszustand all die Jahre über war das gar nicht möglich, das zu erzählen, weil Glück ist ja immer so was Unbewegliches auch. So der paradiesische Zustand hat gar nichts Dynamisches an sich. Ist also ganz so auf den Punkt gebracht. Und es brauchte sozusagen dieses verlassen wollen, damit das Erzählen losgeht.
Aber am Anfang ist das ja ein großes Glück, als die beiden sich begegnen und sie blättern dann quasi diese 30 Jahre nochmal auf oder filettieren oder skelettieren das so ein bisschen. Aber am Anfang gibt es sogar ein Manifest der Liebe. Was ist denn das für eine Liebe? Was steht da drin in diesem Manifest?
Ja, ich glaube, die beiden sind sich von Anfang an bewusst, dass man die Liebe, wenn sie denn sehr lange dauern soll und nicht nur das Verliebtsein meint, dass es auch eine Frage des Willens ist und auch der Autosuggestion, wenn man so will, über ein paar Jahre, dass man diese Liebe sich auch erschaffen möchte und dass man also nicht nur alles so der Zeit oder dem Gefühl überlässt, weil das Herz, sagen die beiden ja auch, ist ein sehr wankelmütiges Organ, da kann man sich schlecht drauf verlassen. Das heißt, man muss auch ein bisschen sich inszenieren als Liebespaar. Man muss das auch wollen und man muss das sozusagen auch ein bisschen künstlich erschaffen.
Ist auch eine Frage des Willens. Gründungsmythen auch schaffen, habe ich oft den Eindruck, dass zum Beispiel so eine Hochzeit ist ja auch was, was einen auch deshalb verbindet, weil man so einen Gründungsmythos geschaffen hat oder eben so ein Manifest zu schreiben.
Ja, genau. Also dann hat man das sozusagen schon mal ausgelagert und die schließen ja auch so einen Pakt. Also das sind ja alles sozusagen Verfahren, die das so ein bisschen amtlicher, wenn auch auf komische Weise, aber so amtlicher machen sollen. Dass man nicht einfach sagt, wir gucken mal, wie es läuft, sondern nee, wir legen genau fest, wie es laufen soll. Und das ist ein Unterschied. Und die beiden sind ja auch große Kinogänger. Das heißt, sie inszenieren sich auch als ein Kinoliebespaar im Grunde.
Aber Sie schauen sich ja auch an, dass auch viel Banales in so einer langen Zeit passiert und führen sogar mal einmal so eine Liste. 42 gemeinsame Reisen habe ich mir aufgeschrieben, 4 Küchen angeschafft, 912 Partien Halma gespielt, 46 Infektionen, 4 Operationen. Das ist natürlich total lustig und beeindruckend auch an der Menge. Aber auch ich fand auch interessant, wie wenig dieses Alltägliche eigentlich dann doch über den inneren Zustand eines Paares aussagt, oder? Wenn man das sich mal so vergegenwärtigt.
Ja, das sind verschiedene Blickwinkel, die da in dieser Liste, das ist ja praktisch so ganz von außen betrachtet. Wenn man 30 Jahre zusammenfasst, kann man die auch in so einer kleinen Liste zusammenfassen und dann sagt sie eigentlich fast nichts aus, über Gefühle zum Beispiel. Aber man kann es auch anders erzählen und das versucht das Buch ja auch, eigentlich von einer anderen Warte das Ganze auch zu erzählen. Man kann es auch sentimental erzählen, man kann es auch also ganz nüchtern oder prosaisch erzählen. Also es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man eine Liebe erzählen kann. Und das alles versucht das Buch ja auch. Also es versucht von verschiedenen Richtungen sozusagen von dieser Liebe zu berichten. Und die Liste ist sozusagen nur ein komisches Element, weil das so, als würde man eine Geschichte im Zeitraffer erzählen, ne? Dann wird alles komisch. Wenn man die Geschwindigkeit sozusagen anzieht ein bisschen wie im Stummfilm, dann entsteht ein komischer Effekt. Und das macht diese Liste ja im Grunde. Ne? Wenn man die Strapazen, die sonst jeden Tag vielleicht nicht so auffallen, mal zusammenrafft, dann ja, ergibt es einen bestimmten Effekt. Ja.
Die beiden, das haben wir noch gar nicht gesagt, die lernen sich ja in der unmittelbaren Nachwendezeit kennen. Beide sind in der DDR aufgewachsen, aber in ganz unterschiedlichen Herkunftsfamilien. Inwiefern bedingt denn auch die Zeitgeschichte diese Liebe, dass da so ein Aufbruch auch geschaffen wird, wo alles andere, was die beiden kannten, endet?
Naja, das war eine Frage, die ich auch nicht ganz beantworten kann. Die zieht sich aber so durch das Buch. Inwiefern spielt eigentlich die Herkunft für die Liebe eine Rolle? Also kann man die vernachlässigen oder muss man die eigentlich erzählen? Oder finden wir uns auch deshalb nur zu Liebespaaren zusammen, weil wir uns so wahnsinnig ähnlich sind? Oder was sind die Dinge, die uns eigentlich verbinden, weil wir aus demselben Milieu kommen oder weil wir dieselbe Vergangenheit teilen? Und das ist natürlich im Falle von Ostdeutschland jetzt ein starker Garant auch für eine Wiedererkennbarkeit im Anderen. Also wir sehen die Ähnlichkeiten das merkt man ja heute noch, 30 Jahre danach, wenn man jemanden trifft, der ähnlich aufgewachsen ist, ähnliche Schulmodelle zum Beispiel erlebt hat oder ähnlichen politischen Strapazen ausgesetzt war, dann erkennen wir sofort eine Ähnlichkeit und haben womöglich auch eine Sympathie sehr schnell für den Anderen. Aber ob man das eben, ob das auf Dauer trägt, ob das etwas ist, was 30 Jahre dann eine Liebe durch die Zeiten bringen kann oder nicht, das kann ich nicht entscheiden, aber das habe ich sozusagen als Frage in das Buch hineingestellt oder getragen. Ne?
Ja. Und sie versucht ja auch während der Zeit immer eigentlich da so Ähnlichkeiten herzustellen, wo gar keine waren. Irgendwann wird ihr ja klar, dass da so eine Ungleichzeitigkeit auch war. Also sowohl was diese Herkunftsfamilie betrifft, aber auch zum Beispiel erinnert sich die Erzählerin, dass sie dachte am Anfang, das war alles so eine leichte Zeit und so schön, während er eigentlich in der Zeit wird ihr dann klar, sich um seinen kranken Vater gekümmert hat und ihr das gar nicht so aufgefallen ist. Was muss denn passieren, dass einem zum Beispiel solche Ungleichzeitigkeiten bewusst werden?
Ja, was muss passieren? Die Zeit muss passieren. Also im Grunde ist das ja ein seltsames Phänomen, dass wir uns an jedem Tag anders an die Vergangenheit erinnern. Also die Vergangenheit ist nichts Statisches, was wir einmal in eine Erzählung geben können und dann können wir sagen, so war das und für immer glauben wir daran, sondern je älter wir werden, desto verschiedener wird auch unser Blick auf die Vergangenheit. In 10 Jahren werde ich natürlich anders über den heutigen Tag reden, als ich morgen über den heutigen Tag rede. Und das ist ein seltsames Phänomen, was aber klar macht, dass die Vergangenheit etwas sehr Schwankendes und Wankendes ist. Also das ist so ein Gewabere eigentlich, was man nie richtig zu fassen kriegt. Und man muss immer eigentlich den Moment miterzählen, in dem man sich erinnert, weil der ist dafür verantwortlich, wie man sich erinnert. Und am Anfang, wenn man jung ist, spricht man natürlich über die eigene Vergangenheit anders oder sieht das anders als 30 Jahre später. Und plötzlich kommen einem Und das passiert ja dieser Ich-Erzählerin immer mehr, auch fatale Dinge in den Blick, die diese ganze Geschichte so porös werden lassen. Aber eben nicht nur, es kommen dafür ja auch wieder andere, noch wieder positive Dinge auch mit hoch. Also es ist ein sehr, sehr fragiles und bewegliches Modell eigentlich von Vergangenheit.
Ja. Wir haben ja auch schon über Ihren letzten Roman miteinander gesprochen und da habe ich Sie gefragt, wie nah Sie denn der Erzählerin stehen und da haben Sie gesagt, das sei genau Ihre Geschichte und so passiert. Wie ist denn das hier jetzt?
Also natürlich sind das alles am Ende auch fiktionale Geschichten, aber die Ausgangspunkte dieser beiden Bücher sind sehr autobiografisch. Also, dass die Frau in das Vorkommnis da tatsächlich an meinen Tisch gekommen ist, das ist ja so passiert. Das kann ich auch nicht leugnen. Aber natürlich, wie man dann so ein Buch gestaltet und wie die einzelnen Teile aufeinander zufliegen und sich dann bilden und zu einer Collage fügen, das ist natürlich schon Fiktion. Der Witz ist, bei so einem autobiografischen Buch darf man, glaube ich, nicht versuchen, noch einen Vorhang wegzureißen und noch, um dann tatsächlich wieder an die Wahrheit heranzukommen. Das wird nie funktionieren bei keinem Buch.
Sie werden jetzt nicht bei jeder Lesung gefragt, ob Sie noch mit Ihrem Mann zusammen sind.
Ach, manchmal schon, ja.
Jetzt sind ja beide Teile quasi datumsgenau ein Jahr nacheinander erschienen. Heißt das, dass wir uns nächstes Jahr dann am 16. Februar auf den dritten Teil freuen können?
Diese Hoffnung möchte ich nicht unterstützen jetzt. Also ich kann nicht falsche Hoffnungen nähren, die ich dann nicht einhalten kann. Also wer weiß.
Also wir freuen uns, egal wann es erscheint, Julia Schoch. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Alles Gute. Und der Roman Liebe, das ja, die Liebe des Jahrhunderts, Biografie einer Frau, ist bei DTV erschienen. In der Nachwendezeit spielt der Roman, über den wir jetzt sprechen, die frühen Jahre von Felix Stephan. Er ist Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und jetzt bei mir hier auf der Bühne. Hallo, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ihr Roman, der beginnt mit einer, finde ich, sehr eindringlichen Szene. Da sitzt die ganze Familie vor dem alten Ofen im Haus der Großeltern und da werden alle Stasi-Akten verbrannt, die sie da in die Hand kriegen konnte. Diese Familie, der Großvater, der war nämlich ein hochrangiger Geheimdienstler und hat ganz vorausschauend da alles beiseite geschafft und dann verbrennen die das. Das dachte ich, das ist so stark, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Waren Sie dieser Sechsjährige, der da vielleicht mit dabei war oder schon im Bett lag?
Nein, das ist, ich glaube, solche starken Bilder produziert eher die Fantasie oder die Literaturgeschichte, bei der ich mich auch ganz gern bediene. Der Roman ist insofern autobiografisch, als er aus einer bestimmten Erfahrung hervorgegangen ist, und zwar der Erfahrung, dass ich seit 30 Jahren Nachwenderomane lese, in denen es in erster Linie und eigentlich fast ausschließlich um oppositionelle Milieus geht, um die Hausbesetzer im Prenzlauer Berg, um die kirchlichen Milieus jetzt bei Helga Schubert, um die bürgerlichen Zeitkapseln in Dresden bei Telkamp oder zuletzt auch bei Ingo Schulze. Und das so ein bisschen kollidierte mit meinem eigenen Augenschein. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich in Ostberlin in einem Stadtteil aufgewachsen bin, in dem es das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen gibt. Die Stasi-Zentrale ist nicht weit weg. Es gab da so einen Elfgeschosser, von dem es immer hieß, da wohnt Mielke. Da hat Erich Mielke seine letzten Lebensjahre verbracht. Und ich habe mich immer gewundert, warum die Erzählungen, die aus der DDR jetzt so kursieren und jetzt so entstehen, mit der Welt, die mich umgibt, so wenig zu tun haben. Und warum eigentlich all diese Leute abgeblieben sind, die dort leben, die Erwachsenen, die ich kenne. Und der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der hat es mal so ausgedrückt, wenn man sich die DDR als Gefängnis vorstellen möchte, also wenn man diese Metapher schon benutzen möchte, dann war es eher so, dass zwei Drittel der Leute die Wärter gewesen sind. Und diese Psychologie und diesen Raum oder diese Leute zu erzählen oder mich mit denen zu beschäftigen, die nicht die Gewalt erfahren haben oder nicht nur, sondern von denen durchaus auch Gewalt und Brutalität ausgegangen ist, das war sozusagen ein bisschen der Schreibimpuls.
Das löst ja auch richtige innere Verwüstungen eigentlich bei den Eltern des Erzählers aus, weil die hatten ja eigentlich gute Karrieren vor sich und stürzen dann sozial zumindest erstmal ab und da geht eigentlich gar nichts mehr. Das finde ich, beschreiben Sie sehr gut, dieser Schock auch, den das auslöst. Und der Erzähler selbst, der gehört ja zu dieser Generation, die als erste mal ohne Pioniertuch eingeschult werden. Ist das so eine ganze Generation, die quasi zwischen zwei Stühlen aufgewachsen ist?
Ich glaube ja. Also wenn diese Generation etwas verbindet, dann die Transformationserfahrung. Das geht mir durchaus so, das habe ich durchaus beobachtet, dass ich, wenn ich mit gleichaltrigen Westdeutschen in Kontakt bin, dass ich merke, dass denen das fehlt, während ich, wenn ich mit Warschauern oder Belgradern mich unterhalte, dieses Verständnis dafür oder diese sehr tief eingeschriebene Erfahrung, dass alles jederzeit vorbei sein kann, dass von einem Tag auf den nächsten die Bankkonten weg sein können, die Karrieren der Eltern weg sein können, die Polizisten nicht mehr die Polizisten sind, sondern also einfach die gesamte Ordnung auf dem Kopf stehen kann. Ich glaube, das verbindet diese Generation schon. Und das ist aber vielleicht auch das Einzige, weil sonst ist es natürlich immer holprig, wenn man von den Ostdeutschen spricht,
ja,
weil
ja,
die
klar.
Erfahrungen von Leuten, die, weiß ich, im elitären Wachregiment Felix Dzerzhinsky dienen und anderen, die sich irgendwie auf dem Land in einer kleinkirchlichen Gemeinde verstecken und versuchen, so wenig wie möglich mit dem Staat zu tun zu haben, sind natürlich wahnsinnig verschieden.
Aber der Junge, der verkörpert ja quasi, dachte ich, so den Ost-West-Konflikt, weil er geht ja dann im Westen in die Schule in Reinickendorf. Er nimmt auch diesen Style an und er hat vor allem extreme Gewaltausbrüche. Woher kommt denn dieser Zorn und diese Wut bei dem?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich die selbst nicht so genau beantworten kann. Ich bin ja hauptberuflich Literaturkritiker, da geht es darum, genau solche Fragen zu beantworten und einem Text sein Geheimnis zu entlocken. Wenn man Autor ist, dann muss man sich manchmal entscheiden, das nicht bis ins Kleinste auszuerklären und zu motivieren. In dem Fall kam es mir stimmig vor. Also das ist ein Junge, der ist am Anfang des Buches, also der Erzähler ist am Anfang des Buches, wenn die Mauer fällt, 6 Jahre alt, und wenn er in die 90er Jahre erzählt, am Ende ist er 16 und er stellt an sich fest, dass er eine wahnsinnige Aggressionsneigung hat, von der er nicht genau weiß, wo die herkommt, die er als fremd empfindet, die er nicht kontrollieren kann und derer er sich wahnsinnig schämt. Aber als das Buch längst fertig war, habe ich ein Interview gelesen mit dem russischen Autor Wladimir Sorokin, der darüber nachgedacht hat, warum die Russen jetzt gerade so bereit sind, sich so wahnsinnig aggressiv den Ukrainern gegenüber zu verhalten und warum das auch in der russischen Gesellschaft nicht problematisiert wird oder so gut wie nicht. Und er hat das begründet damit, dass sie so lange in einer Diktatur gelebt haben, dass sie, ich glaube, der Satz war, wenn einem jahrzehntelang die Möglichkeit genommen wird, sich frei zu entscheiden, ist alles, was dann von diesen Menschen übrig bleibt, eine grundlose Gehässigkeit und eine wahnsinnige Aggression. Und da dachte ich, das beschreibt eigentlich meine Figur relativ gut, ohne dass es beim Schreiben natürlich eine Rolle gespielt haben kann.
Und das ist denen ja auch buchstäblich in Fleisch und Blut übergegangen. Also sie zeigen das, finde ich, ganz gut, dass das auch in der Sprache, wie die miteinander reden, greifbar ist. Da zitieren sie so, dass das dann heißt, alle an Deck oder antreten zum Essen, so kommandotonmäßig, so eine Alltagssprache. Ist das auch so der Versuch zu zeigen, dass eigentlich alles, was gesagt wurde, gleich in so einen kollektiven Zusammenhang gestellt wird?
Ja, na klar, das ist die, also der historische Materialismus, der sozusagen von dem Fortschritt der Geschichte als eine Kollision der Klassen begreift, die ja aber seine eigene Logik hat und wo dann sozusagen das Individuelle oder das Individuum, das vielleicht Wünsche hat, die es selbst nicht genau kennt, dass sich ein Individuum, das sich ändert, ein Individuum, das unvorhersehbar sich bewegt und das irgendwie eine Gesellschaft aus der Gesamtheit dieser Individuen besteht, das konnte irgendwie keine Rolle spielen. Und das schlägt sich, wenn ich jetzt so alte Audiofiles aus der DDR höre, bin ich überrascht, wie sich das da niederschlägt in dieser Sprache. Also wie die Behörden untereinander gesprochen haben, wie da Berichte erstattet werden.
Die Mutter, die zockt ja auch in einer Szene gleich so zusammen, wenn sie mit ihm telefoniert. Und er wird ja dann dement und stirbt. Irgendwann muss der erst Platz machen, damit wirklich was Neues kommen kann.
Ja, es gibt so einen Moment, also die Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler und seinem Großvater, der ein hochrangiger Geheimdienstler ist, ist ja vor allen Dingen von Ehrfurcht und Einschüchterung im Grunde geprägt. Und erst als er dann tatsächlich ganz am Ende anfängt, dement zu werden und sich als Persönlichkeit aufzulösen und auch als das, was er symbolisch trägt, dass alles langsam so verschwindet, erst dann gelingt es dem Ich-Erzähler, eine zärtliche, menschliche Verbindung zu ihm aufzubauen. Und er stellt fest, dass er jetzt zum ersten Mal auch mit ihm lachen kann. Und ich glaube, das ist sicherlich lesbar als eine Metapher für, wie Erinnerung arbeitet, wie ab wann man wirklich aufeinander zugehen kann und ab wann auch so eine Art Aufarbeitung oder Ehrlichkeit beginnen kann. Und das möglicherweise erst, wenn diese Generation abgetreten ist.
Felix, Stefan, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke.
Und der Roman Die frühen Jahre ist beim Aufbau Verlag erschienen. Heute ist hier am zweiten Tag der Messe ja richtig viel los. Wir hatten fast Probleme, hier in die Halle zu kommen, weil so ein Andrang beim Einlass war. Und das war gestern auch schon einmal. Da gab es einen Höhepunkt. Immer am Donnerstagnachmittag wird der Preis der Leipziger Buchmesse in drei Kategorien verliehen. Und da war auch Elke Schlinsog, meine Kollegin, die jetzt hier bei mir auf der Bühne ist. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine so rührende Preisverleihung gesehen. Ging dir das auch so?
Unvergleichbar. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber seit diesem Nachmittag haben wir eigentlich auf dieser Messe so auf charmante Weise ein Nudelthema. Und dieses Nudelthema trägt sich auch bis heute Morgen auf der Fahrt hier mit der Straßenbahn auf die Messe. Das hat die schöne Dankesgeste inne, die der aktuelle Preisträger der Leipziger Buchmesse, Ginger Gücüte, so rührend gestern gegeben hat. Er hat seine Frau Aisha auf die Bühne geholt, er hat sie fest im Arm gehalten und seitdem wissen wir, dass wenn man auf seine Träume setzen soll und wenn man genug Nudeln im Schrank hat, dass eigentlich alles laufen kann. Herrlich, herrlich, also es war ein rührender Moment gestern, aber er ist nicht nur, glaube ich, auf diese Weise so in den Herzen hier auf dieser Leipziger Buchmesse, sondern auch natürlich mit seinem wunderbar mitreißenden Deutschlandmärchen, diese tolle Einwanderergeschichte. Sie wird zu Recht viel, viel, viel gelesen werden. Ein zweites Thema noch ist übrigens dieses charmante und gar nicht mehr so kleine Gastland Österreich. Österreich präsentiert sich hier selbstbewusst, stark, schon angekündigt durch den wunderbar charmanten Auftritt des Bundespräsidenten van der Bellen am Mittwoch im Gewandhaus. Also seitdem läuft es hier auch für die Österreicher. Er läuft übrigens mit einer Gruppe von Buchhändlerlehrlingen hier über die Messe. Ich glaube, das sind die berühmtesten Buchhändlerlehrlinge aus Österreich, die wir hier zurzeit kennenlernen können.
Wie präsentiert sich denn Österreich? Die haben ja hier auch so einen relativ großen Stand, wo sie sich nochmal zeigen. Wie schaut das aus da?
Es ist ziemlich präsent, also in Halle 4. Zeigen sie sich groß und stark, man kann diesen Stand gar nicht übersehen. Rot und Weiß, auch sehr selbstbewusst von vorne bis hinten. Es wurde gestern sehr feierlich eröffnet und eigentlich, was alles Rang und Namen hat aus Österreich, ist da angereist. Wieder mit dem Bundespräsidenten, aber auch Leute vom Burgtheater habe ich da gesehen. Ich habe Leute von der österreichischen Nationalbibliothek kennengelernt, die mir vorgestellt wurden. Und ich saß inmitten einer Gruppe aus der Steiermark, die alle über Nacht mit einem Bus hier angereist sind. Also Österreich tut gerade alles, um sämtliche Büchermenschen, Interessierte hierher zu holen. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass eine sehr charismatische Programmmacherin dieses österreichische Programm zusammengestellt hat. Sie heißt Katja Gasser und pickepacke voll ist das. 200 Veranstaltungen, so viele Namen, natürlich mit Arno Lustiger, mit Autoren, die wir auch schon bei uns in der Sendung hatten, mit Theresia Preauer. Ich finde aber besonders, dass das Programm nicht nur inhaltlich so stark ist, ich finde es auch schön, dass sie sich mit so einer Lässigkeit zeigen. Und das hat mir gestern Katja Gasser auf sehr einfache, schöne Weise gezeigt.
mir war klar, dieses Projekt braucht eine Idee, es braucht einen Geist. Und was mir klar war, wir brauchen auch einen Namen, der uns zieht und der uns inhaltlich und formal zieht. Und wir einigten uns dann eben auf dieses Mehr als wir mir, das von Thomas Stangl, einem unserer feinsten Autoren, gegenwärtig entwickelt wurde und das man ihm gar nicht zutraute, weil er überhaupt nicht aus dieser Schreibhaltung kommt in dem, was er tut. Und ich wollte den emanzipatorischen Geist, der in der österreichischen Kunst und Literatur im Speziellen zum Ausdruck kommt, als Zugpferd für mich selbst auch haben und habe das beschworen jetzt 1,5 Jahre lang.
Ja, das ist dieser kleine emanzipatorische Furor, der jetzt hier so mitschwingt in diesem lauten Gewirr. Ich weiß gar nicht, wie gut er sich überträgt, dieser Ton. Aber dieses, wir sind ein kleines Land und wir zeigen uns umso lauter und umso stärker, das machen die Österreicher hier wirklich auf tolle Weise.
Ich war auch schon mal da und sie haben ja auch sehr schöne Porträts von vielen Autoren da. Also man kann die sehen, die sehen auch zum Teil ganz anders aus, als man sie sonst kennt. Das fand ich sehr gelungen. Aber die Literatur selbst, kommt die denn auch zu Wort? Also gibt es viele Lesungen?
Ja, und der Wiedererkennungseffekt ist umso schöner, weil eine Fotografin sich wirklich mit wirklich sehr gut gemachten Porträts uns das erleichtert, die Autoren, die dort vorgestellt werden, eben auf der Bühne wieder zu sehen. Gestern war die Grande Dame der österreichischen Literatur schon da, Renate Welsch. Ich habe mich gefreut, dass auch Doron Rabinowitsch gestern eine starke politische Rede am Standort gehalten hat und auch diese kritische, typisch kritische politische Seite auch der österreichischen Literatur eingebracht hat. Natürlich ist Österreich schon lange, die österreichische Literatur und Stimme schon lange eine europäische auch und schon lange auch eine internationale. Und dass er das hier eben, dass man Österreich nicht immer nur als so ein freundliches Gastland sehen muss, wie es sich gerade hier zeigt, sondern auch gerade anders, wie sich Österreich gerade in den politischen Koalitionen zeigt. Das hat er gestern schön pointiert auf den Punkt gebracht. Ich finde es wirklich facettenreich, wie die sich hier zeigen. Es gibt sogar etwas ganz Kleines und Feines am Österreichstand, wenn Sie gleich noch Lust haben. Da haben namhafte Lyrikerinnen ein Gedichtautomaten gefüllt. Das ist ein alter Kondomautomat, unfunktioniert, gefüllt mit kleinem Packel. Dort können Sie 50 Cent reinwerfen und dort haben Autoren wie Elfriede Jelinek zum Beispiel ein Gedicht geschrieben, neu, sozusagen nur für Sie, für den, der es zieht. Sehr charmante Idee.
Und kostet nur 50 Cent. Ist das denn auch so? Ich habe nämlich gehört, man kann sich hier auf der Messe auch Komplimente abholen. Kosten die auch was?
Ja, es gibt lauter schöne Dinge hier. Also wenn man hier vorbeiläuft, kann man auf die kleinen Dinge wirklich auch stolpern und über die stolpern. Das ist ein Schweizer Stand in der Halle 5, wenn Sie Lust drauf haben. Sie kriegen Ihr persönliches Kompliment. Das ist ein Schweizer Verlag Vatter und Vatter, der sich das ausgedacht hat. Das müssen Sie sich als so ein Glücksrad vorstellen. Sie schmeißen das an und bei mir kann das Kompliment raus, die Welt steht dir hervorragend. Bin ich gerne hingegangen, übrigens den Verlag auch mal kennenzulernen, Vatter und Vatter und die anderen Schweizer Verlage, großartig, nicht nur hier auf der Messe, auch zu Hause zum Nachschlagen.
Schöne Eindrücke, vielen Dank, Elke Schlinsog. Vielfältig, das ist fast noch untertrieben, um das Werk des österreichischen Schriftstellers Michael Stavaric zu beschreiben. Er ist für seine Kinder- und Jugendbücher schon mehrfach mit dem österreichischen Staatspreis ausgezeichnet worden. Er übersetzt auch aus dem Tschechischen, denn er ist in Brünn geboren. Er schreibt Gedichte, Romane, er war auch mal Lehrbeauftragter für Inlineskating und jetzt ist er natürlich auch hier in Leipzig, um 2 Bücher vorzustellen und ist jetzt auch hier bei mir auf der Bühne. Herzlich willkommen, Herr Stavaric.
Ja, schön hier zu sein. Hallo.
Wie erleben Sie denn diese Messe? Wir hatten ja gerade ein bisschen was zu dem Österreich-Schwerpunkt. Wie ist es so mit Ihren Autorenkolleginnen, so eine Art Österreich-Botschafter zu sein?
Ja, ist natürlich sehr schön, wobei es mich sogar noch an alte Zeiten erinnert, weil ich tatsächlich auch im diplomatischen Dienst mal gearbeitet habe. Also in dieser sozusagen Funktion, Kultur zu vertreten und sich zu engagieren und zu versuchen, Themen zu setzen und dementsprechend auch einen guten oder einigermaßen guten Eindruck zu hinterlassen. Also da sind wir alle dran und fühlen uns, glaube ich.
Haben Sie auch ein Gedicht für diesen Automaten geschrieben?
Nee, habe ich nicht. Ach, leider. Aber ich glaube, es gibt genug fähige Dichterinnen und Dichter, die das gemacht haben.
Sie haben ja gleich 2 Bücher aktuell hier auf dieser Buchmesse, über die wir sprechen können. Ein Roman, Das Phantom, und den Lyrikband Die Suche nach dem Ende der Dunkelheit. Gibt es eins, was Ihnen näher liegt oder mehr am Herzen liegt?
Sie sind ja beide gleichzeitig entstanden. Also ich arbeite immer an verschiedenen Projekten und das gleichzeitig. Sie müssen sich vom Genre her unterscheiden, damit man nicht durcheinander kommt. Aber im Grunde befruchten sich die gegenseitig. Und dementsprechend kommen manchmal Ideen aus Gedichten, die dann im Roman landen und dann wieder umgekehrt. Und man versucht dann sozusagen diesen Mehrwert, diesen kreativen Mehrwert, mit dem man da agiert, für alles zu nutzen, an dem man gerade arbeitet.
Auf jeden Fall sind beides extreme Sprachkunstwerke. Und ich fand, das ist auch was typisch Österreichisches, diese extreme Auseinandersetzung mit dem Material des Schriftstellers. Und da habe ich schon oft danach gefragt, auch österreichische Schriftsteller, woher das wohl kommen mag. Und habe auffallend häufig die Antwort bekommen, dass das auch mit den Rändern zu tun hat, an die Österreicher. Grenzt mit dieser Vielsprachigkeit. Sie als jemand Zweisprachiges, würden Sie dem zustimmen?
Ja, also ich glaube, es gibt verschiedenste Motive und man wird es nie genau herausfinden, warum. Aber natürlich die Monarchie und die K&K-Monarchie, das große Habsburgerreich mit den vielen Sprachen, dass er in seinem Sinne schon so eine Art Proto-EU gewesen wäre, hätte man da sozusagen auch einen Ausgleich zwischen den Nationen geschafft. Das heißt, dieses Selbstverständnis, was man ja auch bei Stefan Zweig oder so gut nachlesen kann, dass es Bedienstete gibt aus aller Herren Länder in der K&K-Monarchie und dass man diese Sprachen tatsächlich in einem polyphonen Sinne ohne sozusagen irgendeine Art von Vorbehalt letztendlich gegenüber Kulturen der anderen gehabt haben, fern diesen Nationen kam. Das heißt, ich glaube, dass da wirklich eine Art von Motiv drinsteckt, warum wir alle uns, glaube ich, für die Vielsprachigkeiten und die verschiedensten Töne interessieren. Und das Zweite, was ich aber ganz kurz anmerken darf, die österreichischen Verlage bekommen ja zum Glück Verlagsförderung. Und zwar nicht für eine Krimireihe oder für irgendwelche Ratgeber, sondern in Österreich werden Verlage gefördert, wenn sie Kunst und Belletristik im besten Sinne des Wortes machen. Das heißt, wir Autoren und Autorinnen sind auch in der glücklichen Lage zu sagen, ich mache jetzt mal vielleicht ein bisschen experimentelleren Gedichtband oder mache rhythmische Prosa und so weiter, weil das die Verlage auch aktiv wollen und eigentlich auch brauchen. Und so ergänzt sich das, glaube ich, gut.
Eigentlich wollten wir mit den Gedichten anfangen, aber jetzt finde ich, liegt der Phantomband doch näher, weil da ja auch ein großer Sprachkünstler durch das Buch spukt oder so eine Art Ahnherr ist. Der Roman heißt Das Phantom und vorweggestellt ist ein Zitat aus Das Kalkwerk von Thomas Bernhard. War der so Ihre Inspiration? Haben Sie gedacht, ach, den Bernhard, dem will ich es jetzt mal zeigen oder wie ging das von sich?
Nein, Österreich ist, glaube ich, Thomas Bernhard sehr wohl ein Säulenheiliger, eine große Stütze der gesamtösterreichischen Literatur und man kommt nicht an ihm vorbei. Das heißt, irgendwann muss man sich mit ihm beschäftigen oder gelesen haben. Man kann sich positionieren, wie man will. Aber auch seine Art, letztendlich mit Sprache zu arbeiten, die ja sehr rhythmisiert auch ist, mit seinen ganzen Wiederholungen und Refrains und immer dem Hin- und Herspringen. Also das ist schon etwas, das auch allein formal, man mag sich vom Inhalt denken, was man will, weil Bernhard sehr wüst und viel Beschimpfungen und so weiter und jetzt von Österreichern und Österreicherinnen eigentlich nicht sehr viel hält, glaube ich. Aber grundsätzlich etwas, das zur österreichischen Kultur und zur DNA der österreichischen Literatur dazugehört. Und als der Schwerpunkt hier sozusagen klar war und als ich wusste, ich werde auch hier sein und quasi mit einer der Botschafter von Katja Gasser sein, habe ich mir gedacht, naja, dann versuche ich so auch seine Art Hommage-Persiflage auf Bernhard in dem Buch Phantom zu betreiben. Und Phantom, THOM eigentlich, also es ist tatsächlich eine Bernhardsche Figur und Thomas Bernhard vielleicht auch selbst.
Und der Erzähler heißt ja auch Tom und das ist eigentlich, spielt das Buch in einer halben Stunde. Und es ist so eine Art Todesmonolog, dachte ich, man weiß nicht, ob der jetzt das irgendwie eigentlich nochmal schafft zurück. Und es ist ein ungeheuerliches Sprachkunstwerk. Manche Sätze sind unfassbar lang, man weiß gar nicht, wo die enden. Und er scheidet sich gar nicht so von einem Gedicht, oder?
Ja, es ist durch diese Rhythmisierungen, also wenn man mal beginnt mit diesen Schachtelsätzen zu arbeiten, was ja vielleicht auch eines der Merkmale von Thomas Bernhards Arbeiten ist, diese ewig langen Sätze, die sich immer wieder aufsplitten, das ist etwas, das sehr viel mit der Arbeit der Dichterinnen und Dichter zu tun hat. Also weniger eines Romanciers im klassischen Sinne, das ist Bernhard, glaube ich, nicht. Aber es ist etwas, wo man sehr leicht andocken kann und wo man einfach Interesse für diese Sprache wecken kann, weil allein diese Syntax so wie ein Kunstwerk gebaut ist und dementsprechend, wenn man sich für Sprache interessiert und grundsätzlich jetzt auch jenseits der herkömmlichen und sehr auf Inhalt bezogenen Bücher was lesen mag, dann kann ich da auch Bernhard sehr wohl empfehlen.
Und Sie haben ja vorhin am Anfang gesagt, dass häufig, weil Sie eben immer parallel an verschiedenen Werken arbeiten, dann auch Themen, Motive gegenseitig da einfließen. Ist denn aus dem Phantom auch was in den Gedichtband geflossen? Weil der spielt ja ganz woanders. Das ist eine Szenerie am Meer, da geht es um eine Liebe, aber auch um sowas Dystopisches, fast Apokalyptisches. Wie haben sich diese zwei Arbeiten quasi gegenseitig befruchtet?
Das könnte man jetzt ganz im Detail so ein bisschen wirklich diskutieren, aber es gibt zum Beispiel, also am Meer gibt es oft Nebel und es kommt in einem Gedicht, es spielt ja alles so vom Setting her, der Gedichte sind alle in Amerika und es gibt eine Stadt namens Halifax und da ist es oft sehr neblig und das Phantomhafte, das aus dem Nebel, der Nebel aus dem Meer sozusagen aufs Land zieht und diese Konturen auflöst und man im Grunde immer so ein klein wenig dann im luftleeren Raum zu schweben scheint, weil das, worauf man sich verlassen konnte, ist jetzt zumindest irgendwo fluide geworden. Also solche Momente sind letztendlich auch aus dem Phantom dann wieder darüber gesprungen. Also diese Unsicherheiten und diese Schuldfragen, die man aufwirft und auch dieses Vernebelte und diese klaren Konturen, die sich auflösen und das, was man zu wissen glaubte und davon fest überzeugt war, gilt jetzt nicht mehr.
Und ich meine, das macht jetzt vielleicht so ein bisschen den Eindruck, als ob das so reine Sprachkunstwerke sind, aber das ist es ja gar nicht. Man ist sehr nah an der Gegenwart, auch an den Problemen unserer Zeit. Ist Ihnen das wichtig, dass Sie das auch mit erfassen, dass Sie sich damit auseinandersetzen?
Ja, mir war das sehr wichtig. Wir wissen ja, wir leben in einer Zeit der großen, vielleicht sogar größten Herausforderungen. Da wüsste man gar nicht, welche Baustellen man zuerst anführen muss. Klima, Natur, Umweltschutz natürlich. In dem Sinne bei mir an erster Stelle, weil es auch gleichzeitig ein Plädoyer ist, der Gedichtband auch dem Meer eine Chance zu geben, sich zumindest zu erholen und den Lebewesen, die dort sind, einen Boden aufzubereiten, dass die gedeihen können und weiter existieren können. Also in dem Sinne greift auch der Gedichtband natürlich gesellschaftlich große Probleme an, wie auch im Phantom, wo ja die Gesellschaft letztendlich auf dem Pranger steht und der Protagonist bemängelt ja, was alles nicht funktioniert und schuld sind zwar immer nie er, aber schuld sind immer die anderen, aber trotzdem sieht er, dass die Gesellschaft sich verändern müsste und das beginnt von der Kindheit an, Sozialisation und so weiter und so fort.
Jetzt haben Sie uns so ein bisschen einen Eindruck gegeben, dass Sie eben gleichzeitig an mehreren Werken arbeiten und dass die sich auch gegenseitig inspirieren. Jetzt würde mich aber wirklich noch interessieren, hat denn für Sie auch das Inline-Skating, was Sie da 10 Jahre unterrichtet haben, irgendwas mit dem Schreiben zu tun?
Hat das Inline-Skaten etwas mit dem Schreiben zu tun? Das bin ich schon lange oder vielleicht sogar noch nie gefragt worden. Es hat mit der Herkunft zu tun und die Herkunft, also in dem die Zweisprachigkeit, die Sie am Anfang angesprochen haben, da können wir jetzt den Bogen zurückspannen, weil natürlich ich in der Tschechoslowakei ja aufwachsend, einem Land, das es nicht mehr gibt, Nationalsport Nummer 1 in der Tschechoslowakei Eishockey, das heißt jeder kleine Knirps spielt seit frühester Kindheit Eishockey und dementsprechend, als dann das Inlineskaten aufkam und als es niemanden gab, der das an der Sportuni unterrichten konnte, wollte, habe ich mir gedacht, naja, dann fange ich damit an, mache so eine staatliche Prüfung. Das hat mit meiner Herkunft, mit meiner Sprache zu tun, weil wäre ich dort nicht geboren, hätte ich das so gar nicht machen können. Also insofern passt es für mich zusammen.
Ja. Alles hängt miteinander zusammen. Michael Starbitsch, vielen Dank, dass Sie uns hier besucht haben bei der Leipziger Buchmesse.
Dankeschön.
Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur. Michael Starbitsch hat aktuell 2 neue Bücher, Das Phantom, einen Roman beim Luchterhand Verlag erschien und den Lyrikband Die Suche nach dem Ende der Dunkelheit. Und wir verabschieden uns. Morgen kommt die Lesart auch wieder live hier aus der Glashalle der Leipziger Buchmesse.